Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Scanner-Persönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
Es macht Sinn. Also das ist ja so ein bisschen dieses Law of Attraction. Und da ist schon was dran. Also be careful what you wish for, sagt man ja gerne auch manchmal so. Also so was man ausspricht, das manifestiert man halt irgendwie auch. Und es ist genauso, wie du beschreibst. Und vor allem mit einer Tür, die ich aufstoße, verändere ich mich ja und dann kommen wieder neue Türen.
Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reuß, Expertin und Karrierecoach für hochsensible Scannerpersönlichkeiten und ich helfe dir dabei, dein wunderbares Potenzial aus der Hochsensibilität und Vielbegabung zu erkennen und beruflich und privat für dich nutzbar zu machen. Für die heutige Folge habe ich mir einen sehr spannenden Interviewgast eingeladen. Er ist Medienunternehmer. Hallo Joel, ich grüße dich.
Hallo Bettina, danke, dass ich hier sein darf.
Magst du dich gleich mal selbst vorstellen? Du bist ja so umtriebig und das ist so viel, was du machst, dass ich sage, stell dich einmal kurz selbst der Community vor.
Ja, also wir mitten im Thema, ne? So voll Scanner-like mache ich mehrere Dinge gleichzeitig. Also ich bin Joel, betreibe einen Podcast, hauptberuflich, der Digital Kompakt heißt. Und da beschäftige ich mich damit, dass ich die Digitalwirtschaft und die Digitalisierung beleuchte. Also ich habe regelmäßig Gäste aus bekannten Unternehmen dort. Und ja, da komme ich halt voll auf meine Kosten, weil diese Neugierde, die uns als Scanner ja irgendwie umtreibt, da voll gefüttert wird. Und das ist eins von drei Produkten, die ich insgesamt mache. Das zweite ist, dass ich eine Business-Community gestartet habe namens Makers and Shakers. Das heißt, ich versuche all diese Kontakte, die ich mit Digital Kompakt mache und all das Wissen, auch mal in eine Gruppe zu gießen. Und das dritte, das ist sozusagen ein Nebenprojekt, wo ich quasi beauftragt wurde, ist, dass ich den Podcast der Bundesregierung auch noch moderiere. Also da schaue ich auch nochmal auf ganz andere Bühnen, kann ich da reinschnuppern. Und ja, dadurch ergibt sich eine schöne bunte Mischung.
Das klingt richtig bunt, wie es bei Scannern oder hochsensiblen Scannern ist. Wir haben uns ja darüber kennengelernt, Joel, dass ich mich bei dir in deinen Podcast eingemietet habe. Und du bist darauf tatsächlich auf das Thema Hochsensibilität und Fehlbegabung erst aufmerksam geworden, ne?
Ja, ich habe eine E-Mail bekommen von einer Kollegin von dir, die meinte, hier, guck mal, ich habe da jemanden spannend an der Hand, die macht Folgendes und dann las ich mir das durch und das durch und das durch und Frage 1 und Frage 2 und Frage 3 und dachte, Bist du? Ah, ja, macht Sinn. Und dann dachte ich, okay, das musst du dir jetzt mal live angucken. Also da war meine Neugierde geweckt und seitdem ist es ein bisschen so wie irgendwie Alice im Wunderland oder wie so ein Süßigkeitenladen. Ich gucke mal links und rechts und alles macht auf einmal Sinn. Und also ich weiß gar nicht, vielleicht denken die Leute so, was ist denn das? Hat die sich denn hier eingekauft? So ein Euphoriker hier. Aber für mich war das wirklich, nachdem ich den Podcast dann mit dir auch hatte, wo wir das ja vertieft haben, hatte ich 3 Tage Euphorie. Also es war wirklich so, ich bin durch die Welt gegangen wie so ein kleines Kind und habe gedacht, auf einmal macht alles Sinn, ja.
Also du wusstest vorher nichts davon, dass du hochsensibel und vielleicht auch vielbegabte, also Scanner-Persönlichkeit sein könntest, das war völlig neu für dich.
Ja, ich kannte zumindest die Begriffe nicht. Also Hochsensibilität habe ich mal von einer Osteopathin gesagt bekommen. Die hatte dann immer so Geräte, mit denen die mich messen konnte und meinte so, ja, Herr Kaczmarek, normale Menschen sind irgendwie so beim Level 50 ungefähr. Die Skala geht bis 100 und sie sind bei 96. Und da dachte ich so, oh, voilà, ja. Da habe ich das schon gemerkt. Und du hast mal, ich weiß nicht, ob es in deiner E-Mail war oder in dem Podcast, hast du mal gesagt, dass Scanner so ein bisschen dieses Prinzessin auf der Erbse-Phänomen haben. Und da könnte meine Frau, glaube ich, ein Liedchen von singen, wie viele Kopfkissen ich schon durchprobiert habe und wie lange ich gelitten habe, als ich mal Einlagesohlen in die Schuhe gekriegt habe. Also das geht über keine Kuhhaut. So. Und das zweite Element mit der Viehbegabung, also ich habe halt öfters auch schon mal Therapie in meinem Leben gemacht und da war das öfters mal so, dass die Therapeuten auf mich zukamen und meinten so, ja, bei Ihnen spielt wahrscheinlich auch so ein Thema Hochbegabung irgendwie eine Rolle. Aber ich habe das nie so verfolgt, weil ehrlich gesagt, und das habe ich ja von dir dann auch gelernt, fasse ich genauso da rein, dass ich Angst habe, sowas zu machen, mich mal testen zu lassen auf sowas, dass ich von dem Ergebnis enttäuscht sein könnte. Weil, weiß ich nicht, wenn der IQ dann so unter 145 ist oder unter 140, dann wäre ich wahrscheinlich enttäuscht. So, das sind so die überbordenden, ehrgeizigen Ansprüche, mit denen ich dann so durch die Welt gehe. Ja, von daher, das waren so meine Berührungspunkte und bei dir machte dann, also das Puzzlestück, das Finale war dann der Scanner. Weil auf einmal machte so vieles auf einmal Sinn, was ich vorher irgendwie komisch fand. Also ich habe früher mich zum Beispiel oft gefragt, ob ich irgendwie so manisch-depressiv bin oder so. Weil ich so Phasen habe, wo ich total die Lust habe, also ehrlich gesagt der Großteil deiner Phasen, mit Menschen zusammen zu sein und mich irgendwie auszutauschen und Neues kennenzulernen. Und dann gibt es aber so Momente, wo ich denke so, oh, lass mich bitte mal in Ruhe. So, ich brauche gerade meinen Rückzugsmoment. Ich kann auch sehr gut alleine sein. Ja, nicht einsam, sondern alleine. So, und Das ist nur so ein Beispiel von einem halben Dutzend, was ich dir noch aufzählen konnte. Das Lustigste, finde ich, war, so nach 3-4 Tagen nach unserem Podcast ging mir auf, da dachte ich so, wait a minute, du hast doch vor kurzem so ein Coaching gemacht, so Stilberatung, wo ich so, ich mal gesagt bekomme, welche Kleidung besonders gut zu mir passt. Und selbst da war es so, dass ich 2 Richtungen vorgeschlagen bekommen habe von der Coachin, die diese Stilberatung gemacht hat, die selber auch hochsensibel ist, wie sie mir hinterher erzählte. Und okay. Das war einmal bunt und laut, also kräftige, intensive Farben, sportlich, sprich Scanner-Persönlichkeit. Und das andere war eher so natürlich, bisschen ruhigere Farben, damit du in der Kraft bist. Und das ist halt eher so die Hochsensible. Und da habe ich gedacht, verrückt. Bis auf die Farbe, die du trägst, zieht sich dieses Muster durch. Und jetzt passen halt endlich mal die Puzzlestücke ineinander.
Eins mag ich kurz korrigieren. Also die Prinzessin auf der Erbse ist nicht der Scanner, das ist typisch der HSP.
Entschuldigung. Ja, das, genau, stimmt.
Das ist typisch HSP. Bis da so das Plätzchen gefunden ist und nee, das passt nicht. An der Stelle bringe ich auch immer so gerne meinen Karlauer. Es kann sein, dass ich mich in einem Restaurant dreimal umsetze, weil es ja klappert und da zieht's und das sind mir zu viele Menschen. Und immer sehr zum Leidtragen meines Partners, der dann peinlich berührt irgendwie daneben steht.
Ja, aber ich kann das zum Beispiel total verstehen. Und so, weißt du, wenn man dann so untereinander ist, nach dem Gespräch mit dir habe ich das Gefühl gehabt, ach guck mal, ich war das ganze Leben lang, habe ich mich wie der schwarze Schwan gefühlt und auf einmal merke ich, ah, da gibt es ja noch einen weiteren Schwarm da drüben, da gibt es ja einen Namen für, da kann man sich ja zusammentun. Weil als du das erzählt hast, habe ich gedacht, ja, macht ja total Sinn. Also wenn du dann da im Küchengeruchsfeld sitzt oder irgendwo da, wo immer die Kellner langlaufen und stoßen dich immer an oder das zieht kalt von der Tür, ich bin zum Beispiel mit Temperatur, ist bei mir so ein Ding, ja, konnte ich total nachvollziehen, so.
Ja, und es ist so schön, wenn sich dann Gleichgesinnte unterhalten und so das Gefühl entsteht, ach, ich fühle mich mal verstanden.
Ja, und ich finde, das fängt ja auch im Kindesalter an. Also ich bin irgendwann mit meiner Family dann so ins Auto runtergegangen. Wir haben eine Tiefgarage bei uns. Und dann stöhnte mein Sohn so, oh, jetzt Auto fahren, wird mir wieder schlecht. Ich meine, wieso denn? Ja, dieser Autogeruch, der macht mich immer so fertig. Und in der Sekunde klickerten dann die Dominosteine, dass ich dachte, ach, das hat er schon mehrfach gesagt. Und du hattest doch mit Bettina diese Podcast-Folge, wo die gesagt hat, Hochsensibel haben manchmal eine bestimmte Ausprägung, nämlich Geruch. Und das hat er schon öfters gehabt. Und dann habe ich gemerkt, ach, guck. Und dann gehst du natürlich ganz anders auf solche Sachen ein, weil ich weiß noch, mein Kind hatte in der Schule Probleme, Mathe zu lernen, weil die Lehrerin so unangenehm roch. Und die anderen haben gesagt, das stimmt gar nicht, die riecht wunderbar. Aber nee, er nimmt es halt wahr, ja. Ja. Und dann bin ich natürlich in so einem Gespräch, also ich bin sowieso, dass ich mal eher auf Seiten meines Sohnes bin, außer es ist jetzt was, wo ich sage, wow, da hat die Schule total recht, das muss jetzt sein, dass du dies, das, jenes lernst. Aber da sage ich immer, nö, mein Sohn wird es schon für sich richten. Der wird oft genug im Leben verbogen, lassen Sie ihn mal, wie er ist. Und wenn man das halt verstanden hat, dann geht man da halt noch mal besser drauf ein, ja.
Also es ist ja meistens das, oder häufig, dass Hochsensibilität vererbt wird. Also ich habe viele Kunden schon gehabt, die sagen, Mensch, ich habe mein Kind jetzt auch entdeckt. Entweder sie haben es übers Kind entdeckt, dass sie selbst auch hochsensibel sind. Na, also es hängt ganz oft mit den Kindern zusammen. Und das ist halt diese Geruchssensibilität, Geräuschsensibilität. Ja, du siehst natürlich auch jeden Fehler. Ne? Gehst du irgendwo rein, hängt das Bild 2 Millimeter schief, das muss ja erstmal gerade rucken. Das kann ja so ein Normalsensibler nicht nachvollziehen. Und also ich habe mittlerweile so ein Öhrchen dafür, wo ich sage so, okay, wenn ich jetzt welche im Coaching habe, wo ich sage so, ich habe das Gefühl, da schwingt auch eine Hochbegabung mit, weil die Vielbegabung ist eine Teilform der Hochbegabung. Und mir hat mal eine Astrologin, die ich letztes Jahr konsultiert habe, das ist eine der Top-Astrologinnen im europäischen Raum, dann sagte die mir, du hast eine IQ von 130. Und ich so, never ever. Ich würde auch nie einen Test machen, auch aufgrund von, ich kann nur schlecht abschneiden. Und diese Angst haben aber tatsächlich viele. Ich hatte aber schon viele Kunden auch gehabt, die sich dann doch irgendwann erwärmt haben, einen Test zu machen und dann auch sagten, okay, IQ jenseits 130.
Es ist ja manchmal, finde ich, im Leben so, dem Kind einen Namen geben. Also manche Dinge hilft es einem einfach zu wissen, was ist. So. Und weil ich mich immer gefragt habe, so was habe ich davon, wenn ich jetzt weiß, ob der IQ 110 ist, 130 oder irgendwie solide 120, ja. Aber manchmal ist es vielleicht so Klarheit. Und ich habe mich mal so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt auch. Mein Vater hat mir immer erzählt, dass er das mal hat machen lassen und er sei bei 145 gewesen. Und das kann ich eigentlich nicht so richtig glauben. Also es wirkt auf jeden Fall sehr wuchtig, ja. Weil ich glaube, hochbegabt bist du ja, habe ich ja von dir gelernt, ist glaube ich ab 130. Und ich glaube, Einstein hatte so 180 oder so, dann bist du mit 150. Ja. Na gut, vielleicht ist es ja so, dann freue ich mich, ja. Aber Deswegen ist es ja auch ganz lustig, sich dann mal selbst zu hinterfragen und sich die ganzen Dinge anzugucken. Weil bei mir ist es auch so, seitdem ich deinen Podcast gehört habe, also seitdem ich dich kennengelernt habe und jetzt die Folgen nach und nach so nachhöre, ist für mich wie so ein Süßigkeitenladen, wo ich immer was Neues entdecke. Ja, also ich habe zum Beispiel auch gelernt, ich glaube, alles, was du hast, alles. Ich bin irgendwie so Präkrastinierer, mich macht das kirre, wenn Sachen rumliegen, ich möchte die sofort fertig haben.
Ja.
Irgendwie Hellsichtigkeit hatte ich schon so meine Momente, wo ich so gemerkt habe, okay, wow, also anscheinend gibt es da nach dem Tod auch noch andere Sachen und da gibt es so durchaus einen Weg. Also das ist echt ganz faszinierend, dann da mal so sukzessive einzutauchen und dann auch ein Gefühl zu kriegen, mit welchen dieser Infos kann ich denn was anfangen? Also wo hilft mir das reine Wissen schon weiter und wo möchte ich vielleicht noch einen Meter drauflegen und sagen, okay, da tauche ich jetzt mal tiefer ein.
Also ich habe es damals auch so empfunden, vor 4 Jahren. Ich kam erst auf die Scanner-Persönlichkeit, dann auf Hochsensibilität und dann noch auf High Sensation Seeking. Die Begrifflichkeiten werden ja von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich gedeutet. Also für manche Coaches sind High Sensation Seeker die Scanner. Ich fühle mich mit dem Begriff Scanner-Persönlichkeit ganz wohl. Und für mich war das ja damals auch, wo ich mir dachte, ich habe das ja tatsächlich über eine Klientin erfahren, wo ich mir dachte, Scanner-Persönlichkeit, wo hat die das her? Und dann dachte ich mir, oh, ich erkenne mich da voll wieder. Es war erstmal so, boah, ich glaube, vielleicht habe ich doch keinen anderen Murmel, vielleicht habe ich doch keinen anderen Waffel. Weil ich war ja auch in mehreren Therapien früher und da hat nicht eine Therapeutin mal gesagt, Mensch, Sie könnten hochsensibel oder fehlbegabt sein. Hätte ich das mal 20 Jahre früher gewusst, gerade mit der Hochsensibilität, dann hätte ich garantiert nicht 17 Jahre im Vertriebsmanagement, wo ich unterwegs war, so Vollgas gegeben und mich eigentlich zweimal an den Rand eines Burnouts selbst hingebracht. Weil auch immer so dieses... Ich habe eine Autoimmunerkrankung und da hast du eigentlich immer so dieses Gefühl, du musst diese körperliche Schwäche kompensieren. Und das habe ich schön im Job ausgetobt. Und da mit dem Wissen, ey, Hochsensibilität, ja krass. Ey, das war früher immer, wenn ich mit Menschen unterwegs war, das war ja auch schon so im Restaurant. Früher habe ich halt nichts gesagt und habe das dann 2 Stunden erduldet, in einem Restaurant zu sitzen, wo ich weder dann noch das Essen genießen konnte, gar nichts. Ich war einfach nur froh, als ich weg konnte. Da früher auch so relativ schnell die Diva war, weil Reiz überfordert und konnte mir das nie erklären, eigentlich so, ja, wieso habe ich da so kleine aggressive Züge? Und dann denkst du halt ewig, okay, du scheinst halt echt einen an der Waffe zu haben. Und das sagen ja auch viele, ne? du bist so sensibel und oh, jetzt hat schon wieder 1000 neue Ideen mit 2 Fehlpositionierungen in die Selbstständigkeit und dann ergibt es halt alles plötzlich einen Sinn, wo du sagst so, okay, es gibt da so komische, bunte Menschen, die sind so ein bisschen anders gespult in den Gehirnwindungen. Und plötzlich ergibt es aber einen Sinn. Und wenn du dich danach eben auch ausrichtest, also so eine Balance zwischen Fehlbegabung und Hochsensibilität reinkriegst, weil von 100% Hochsensiblen sind ja 30% gleichzeitig fehlbegabt. Es hat auch so einen Moment gedauert, darauf zu kommen, wie hängt jetzt Hochsensibilität und Fehlbegabung genau zusammen? Und das fand ich wahnsinnig hilfreich. Es braucht aber eben auch seine Zeit, da die Balance reinzubringen zwischen krasser Aktivität und krasser, oh, es ist mir alles zu viel, ich brauche Ruhe, ich muss mich erstmal 2 Tage zurückziehen.
Ja, also ich finde, der Satz, mit dem ich am meisten in Resonanz gehe, ist dieses, auf einmal macht alles Sinn. Weil so ging es mir auch. Mir sind so viele Happenings eingefallen, wo ich so dachte, ach ja, krass. Weil ich weiß manchmal, als ich den Führerschein gemacht habe, habe ich vom Fahrlehrer immer Ärger gekriegt, weil ich nur mit einer Hand gefahren bin. Dann meinte er immer, warum machst du denn das? Und ich sag so, naja, warum denn nicht? Mein Vater macht das auch so. Habe ich die rechte Hand zum Schalten und so. Es ist einfach bequemer. Dann meinte er, dein Vater fährt aber auch schon 30 Jahre. Du fährst halt irgendwie 5 Minuten, im Gefängnis die 2. Hand als Steuer. Und ich weiß noch, ich saß da und ich fand es einfach schwachsinnig, weil ich so dachte, das ist doch easy. Und das habe ich bei so vielen Elementen gehabt, wo ich so daneben saß und dachte so, Disco, eine Frau neben mir wird angesprochen von einem Typen und ich dachte da und ich so, oh mein Gott, wie unfassbar unkreativ und langweilig ist denn das? Aber sie sprang voll drauf an. Und wie gesagt, in der Rückschau macht auf einmal alles Sinn. Ich meine, man merkt ja bei mir an der Geschwindigkeit, dass viele Menschen haben, glaube ich, so, dass die sich von mir eingeschüchtert fühlen oder in meinem Podcast merken, okay, bei dem ist irgendwas am Laufen, irgendwas kann der scheint krass unterwegs zu sein, weil ich so schnell rede. So, und für mich war es schon immer so, dass ich Sachen so schnell erfasst habe und dann sitzt du natürlich da und denkst dir so, ja, okay, habe ich jetzt schon 3-mal verstanden, können wir bitte weiterkommen, was ist hier los? Ohne, dass ich das jetzt böse meine oder dass es arrogant wirken soll, ja, das ist einfach so, da kommt ja auch so eine gewisse Ungeduld, die dann mitschwingt und das... Ich weiß noch, du hast auch erzählt, Scanner lesen immer mehrere Bücher gleichzeitig. Ich kann immer meinen Stapel zeigen, ja. So, und wenn ich dann aber an den Punkt komme, dass ich das verstehe und weiß, dann fange ich halt an, das zu tarieren. Bei mir war es auch so, ich habe mich jetzt wirklich verdonnert, ich lese nur noch 2 Bücher. 1 für Unterhaltung und 1 für irgendwie, sage ich mal, Wissen, wo ich was lernen möchte. So, nicht mehr, nicht 9, ja. Oder ich habe nach unserem Podcast habe ich noch mal so Meditationen intensiver durchgeführt. Gemerkt, es tut mir total gut. Ich bin damit total auf Kriegsfuß gestanden ganz lange. Ja. Also ich habe mich da ganz lange mit schwer getan. Aber langsam merke ich halt, okay, das ist so. Ich habe mich zum Beispiel immer mal gewundert, wenn also ich komme aus einer Branche, ich habe viel mit Startups zu tun. Und da ist es ganz oft normal, dass da bis 22 Uhr gearbeitet wird. Oder manchmal auch bis 0 Uhr in die Nacht. Und ich kann das nicht mehr. Also wenn ich einen Tag mal von 18 Uhr noch zwei Stunden dranhänge oder so, dann bin ich den nächsten Tag platt. Aber warum ist das so? Weil die Stunden davor bei mir viel gedichtet, also viel dichter sind. Weil ich halt so viele Sachen gleichzeitig und parallel mache, dass mich das ganz anders Energie kostet. Ja. Und deswegen sage ich ja, diese Einsicht hilft.
Ja, also man denkt natürlich sehr viel schneller. Also mir hat mein Kunde im Coaching gesagt, sagt er, Bettina, das macht mich total fertig. Ich bin mittags mit meiner Arbeit durch. Und er hat der hat für Salesforce gearbeitet. Also das ist jetzt kein kleines Unternehmen, da war er im Vertrieb gewesen. Und sagte dann eben, das macht mich echt fertig, dass ich mittags mit meiner Arbeit durch bin und ich weiß dann nicht, was ich machen soll. Also ich habe zum einen ein super schlechtes Gewissen, weil ich dann Däumchen drehenderweise im Homeoffice sitze und die anderen machen da teilweise noch Überstunden mit dem, was ich mache. Dann sage ich, du, habe ich eine ganz einfache Erklärung für dich. Als Kenner, du denkst natürlich extrem schnell vernetzt. Dann diese pragmatische, unkonventionelle Herangehensweise, wo du ja zack Lösungen in Windeseile kreierst, kannst du dir das selbst auch gar nicht erklären. Und dadurch arbeitest du sehr viel schneller. Das ist natürlich auch so, mehrere Dinge gleichzeitig machen, wobei da auch eine hohe Fehlerquote da ist, weil von diesem, ich bin Multitasking, ich kann zuhören, eine E-Mail lesen und weiß ich nicht, noch was Drittes nebenher machen, kann man mal, weil du bist nirgends voll mit dabei. Und das ist so eine typische hochsensible Scanner-Problematik, die ich sehe, wo man sich auch schnell unter Wert verkauft, weil du einfach sehr viel schneller arbeitest. Mhm. Das sage ich mal, wenn du selbstständig bist, als hochsensible Scanner-Persönlichkeit musst du echt irgendwie deine Zeit entweder teurer verkaufen oder mehr Zeit verkaufen, weil du einfach per se schneller bist. Da sagen mir dann die meisten Kunden, ja, aber das ist, ich kann das ja gar nicht, ich kann das ja gar nicht einschätzen. Ich sage, ja, aber ich, weil ich aus eigener Erfahrung von früher kenne, wo ich mir auch dachte, ja, irgendwie cool, ich habe einen Halbtagsjob und werde aber fulltime bezahlt. Das ist, weil ich halt alles so strukturiert auch, also chaotisch strukturiert gemacht habe, dass ich gesagt habe, mit minimalem Aufwand das Maximum rausholen. Und das ist so typisch für hochsensible Scanner. Nur du musst dann auch genug Zeit verkaufen, jetzt in der Selbstständigkeit.
Ich freue mich genau über sowas auch, mal ein Loch im Bauch, wenn ich mit einem vierköpfigen Team das schaffe, was Wettbewerber von mir mit 40 Leuten schaffen oder so. Und ich weiß genau, was du meinst. Ich habe das bei mir gehabt, ich habe halt einen Podcast, so wie du auch, so, und dann sitzen halt da irgendwelche Business-Leute vor mir. Und es ist ja so, dein Thema ist ja ziemlich straight, also du hast einen relativ klaren Themenrahmen. Bei mir ist es multithematisch. Das heißt, ich habe am einen Tag habe ich eine Podcast-Aufnahme zum Thema KI, im nächsten kriege ich was über E-Commerce-Warenhausanbindung irgendwie gesagt. Und im übernächsten Überführung. Das heißt, ich habe jedes Mal ein Stück weit was anderes. Also ich denke mich da jedes Mal schnell ein. Und dann haben wir halt angefangen, dass wir gesagt haben, naja, wir wollen so Mehrwerte zum Podcast bringen und haben gesagt, wir wollen jetzt einen Newsletter verschicken, wo ich so meine Top-Learnings aus jeder Folge irgendwie aufbereite. Dann hat es mich aber genervt, dass wenn ich mich hinterher dann auch ransetzen muss, dieses ganze Gespräch nochmal zu rekapitulieren, dann vielleicht mache ich während der Aufnahme. Und dann habe ich halt angefangen, ich führe mit den Leuten ein Gespräch, schreibe währenddessen schon meine Learnings mit, überlege mir die Schritte, wie ich das Gespräch führe und habe es hinterher sozusagen schon im Newsletter zusammen. So, und dann habe ich es einmal gehabt, manchmal braucht man ja so diese Außenschau. Ich hatte meinen Business Club und dann habe ich den mal geöffnet, habe gesagt, okay, ihr dürft in die Backstage, wenn ich einen Podcast aufnehme. Und ich weiß noch, wie denn einer zu mir kam, meinte, oh mein Gott. Ich saß da und habe gedacht, wie macht er das? Was macht er da? Du kannst doch nicht da sitzen und in dem Podcast was essen. Weil ich halt so da was getrunken, hab's gegessen. So, du musst doch gleich wieder reden und dann schreibst du auch noch mit. Wie machst du das denn alles parallel? Ich würde schon völlig untergehen, wenn ich dies, das, jenes machen müsste. Und in so einer Sekunde merke ich dann immer eher, dass es gar nicht normal ist, was ich da tue. Mhm. Wenn man es dann auch verrückt zurückdreht, ist es ja auch so. Ich habe dann immer gemerkt, okay, das kostet schon ganz schön Kraft, gleichzeitig zuzuhören, das Gespräch zu planen und dann noch mitzuschreiben. Und dann dachte ich, lässt es mal wieder sein. Dann haben wir mal geguckt, ob es eine KI machen kann. Und auf einmal fehlte mir was. Also mein Energielevel hatte sich so hochgeschoben. Dann habe ich angefangen, mich in den Podcast zu langweilen. Dann habe ich so durch die Fenster geguckt und so, ja. Also deswegen, das sage ich, das ist so, alles macht hinterher auf einmal Sinn. Und dann merkt man manchmal erst, was man da eigentlich tut. Mit allen Kehrseiten auch. Also ich will es auch nicht verhehlen. Wir fühlen uns jetzt alle mal hier so ein bisschen geil. So, oh, hoher IQ. Und ich kann ja so schnelle Ideen finden. Und ich denke ja schneller. Und dies und das und jenes. Die Kehrseiten, die du beschrieben hast, habe ich schon auch, ja, dass mein Team gerne mal stöhnt, jetzt kommt er wieder mit der nächsten Idee und können wir nicht mal die erste zu Ende machen, solche Dinge, ja.
Das mag meine Dienstmeister auch teilweise so ein bisschen kirre machen. Joel, wie hat denn das Wissen jetzt in den letzten Wochen dein Leben verändert?
Also zum einen finde ich, wie ich es eben schon skizziert habe, dass manchmal Bewusstsein einfach schon hilft, Veränderungen im Verhalten vorzunehmen. Das heißt, wenn ich jetzt merke, okay, wir suchen zum Beispiel gerade eine neue Wohnung, neues Haus. Also bisher wohne ich in der Wohnung und dann habe ich jetzt realisiert, okay, der Scanner in dir möchte gerne schnell im Leben sein können und der Hochsensible in dir braucht aber eine grüne, ruhige, zurückgezogene Umgebung. Ja, das heißt, ich betrachte manchmal Entscheidungen oder Prozesse jetzt mit so einer, ist ja manchmal fast ein bisschen schizophren, aber mit so einer Brille, wo man halt wirklich zwei Gläser hat, die unterschiedliche Stärken oder Ausrichtungen haben. Das ist mal so das eine. Und dann ist es so, dass ich finde, dass es auch mich hinstößt auf neue Themen. Also ich habe bei dir zum Beispiel einen Podcast gehört mit der Sandra Quedenbaum. Da ging es so um Trauma und Hochsensibilität. Und dann hatte ich so 2, 3, 4 Sätze gesagt, wo es auch so gepinkt hat in meinem Ohr. Mhm. Da dachte ich, ah ja, crazy, du hast so ein Traumathema noch bei dir am Start. Und das ist körperlich und das kannst du auch nur körperlich lösen. Ja, da kannst du mal hingucken. Super, let's go. So, und von daher, da versuche ich dann immer mal so in die Tiefe einzutauchen. Und ich habe nur auch gelernt, es gibt halt immer Themen im Leben. Manchmal sind sie dran und manchmal sind sie nicht dran. Und es ist bei unterschiedlichen Menschen auch anders. Ja, also wie du eben zum Beispiel so von Autoimmunerkrankungen geredet hast. Ich beschäftige mich ja auch zum Beispiel sehr intensiv gerade mit so Ernährungsformen, mit Entgiften, wo der Typ, der das irgendwie proklamiert hat, sagt, es gibt gar keine Autoimmunerkrankung, das ist virenbasiert und taucht dann in sowas ein. Und dann habe ich das gerade kürzlich jemandem empfohlen, wo ich dachte so, wow, das würde super zu dir passen. Die ist prototypisch für das, was der da skizziert. Und die sagt aber, nee, ich mache gerade Körperarbeit, lustigerweise auch zum Thema Trauma. Und für mich ist gerade die Körperarbeit das Richtige. Und so ist es manchmal im Leben. Das habe ich wirklich gelernt, dass manchmal sind Themen dran. Kennt man ja auch, 100 Mal kriegt man was gesagt und beim 101. Ja. Mal fällt auf einmal der Groschen. Ja, so.
Genau so ist es. Und du hast einfach auch, also ich sag mal, unterschiedliche Menschen, ob es jetzt ein Therapeut, ein Coach ist oder was auch immer, unterschiedliche Menschen bringen dich in unterschiedlichen Themen weiter. Also das sind so meine Learnings aus den letzten Jahren, wo ich auch hier und da mal was ausprobiert habe, ob es auch mal Aufstellungsarbeit. Es bringt dich einfach alles immer wieder so ein Stückchen voran. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist also außer wenn man jetzt im Unternehmertum ist. Was ich so mein Erfahrungswert ist, ich erfinde mich, glaube ich, mittlerweile mindestens 2-mal im Jahr neu. Und dann hast du ja so Entwicklungsstufen, ne? Und dann passt plötzlich alles nichts mehr. Ich habe jetzt irgendwie zum Jahresswitch, ich habe Steuerberater gewechselt, ich habe Agenturen gewechselt, Dienstleister gewechselt, wo ich mir dachte so, nee, muss neu, passt jetzt nicht mehr zur alten Energie von letztem Jahr, muss jetzt irgendwie neu sein, will ich ein neues Level besteigen, war mein Scanner in totaler Euphorie. Muss ich immer aufpassen, so den hochsensiblen Anteil irgendwie auch noch zur Geltung kommen zu lassen und echt richtig qualitativ gute Me-Time zu machen, weil ansonsten wird das nichts. Und dann ziehst du eben auch so für den nächsten Entwicklungsschritt dann auch die richtigen Menschen an, die dich dabei begleiten können.
Das glaube ich auch, dass man anzieht. Ich habe das früher immer nicht so verstanden. Meine Mutter hat das als Kind immer zu mir gesagt, so nach dem Motto, man zieht ja Leute an, wo ich immer meinte, Mama, was soll ja Quatsch, habe ich jetzt einen Magneten im Arsch oder was? Es macht Sinn. Also es ist ja so ein bisschen dieses Law of Attraction. Da gibt es ja auch dieses Buch, The Secret, glaube ich. Und da ist schon was dran. Also be careful what you wish for, sagt man ja gerne auch manchmal so. Also so was man ausspricht, das manifestiert man halt irgendwie auch. Und es ist genauso, wie du beschreibst. Und vor allem mit einer Tür, die ich aufstoße, verändere ich mich ja und dann kommen wieder neue Türen. Also ich habe es zum Beispiel gehabt, ich war hier bei Karin Kuschig auf so einem Live-Event. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die hat dieses Buch geschrieben, 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Und Karin und ich mögen uns beide ganz gerne und ich wusste mal genau, wie ich da hingehe. Ich dachte, boah, das wird richtig hart. Weil Karin macht keine Gefangenen, sage ich dir, ja. Und dann bin ich aber hingegangen und es war so geil. Ich habe da 3 Tage verbracht und die Tage habe ich jetzt mit ihr wieder hin und her geschrieben. Und dann meinte ich so, ich überlege, ob ich nochmal zum nächsten Event komme. Und dann hat sie genau das auch gesagt, dass sie meinte, naja, ist ja immer so, wenn wir uns verändern, dann kommen wieder neue Themen auf. Also bloß, du bist ja nie fertig, sondern jetzt kommt halt was Neues. Klar, komm doch wieder, kannst du wieder in der schönen Atmosphäre baden und so. Und das braucht es halt manchmal. Also deswegen, genau wie du sagst, man zieht dann die richtigen Leute an oder die richtigen Themen und dann hat man ja auch so selektive Wahrnehmung. Also wenn du dich mit dem Thema Hochsensibilität auseinandersetzt, hast du immer lauter Leute, die das auch haben. Oder siehst Buchtitel oder liest Zeitungsartikel und denkst du so, huch, wo kommen die denn auf einmal her? Und das ist aber bei allem im Leben so. Also ich weiß noch, als ich einen Kinderwagen gekauft habe, habe ich auf einmal überall die gleiche Kindermarke gesehen, die wir gekauft haben. So, und von daher, das ist ja aber schön. Also mir geht's wie dir, ich erfinde mich auch da noch. Ich hätte fast gesagt einmal in der Woche, aber das ist vielleicht übertrieben. Aber es ist in der Tat so, wir nehmen uns immer so quartalsweise Dinge vor. Jetzt stellen wir zum Beispiel alles auf Video um bei unserem Podcast. Da lerne ich halt auch, dann baue ich das Studio um, dabei lerne ich wieder Dinge. Und es ist nur genauso, wie du sagst, auf der einen Seite wichtig finde ich immer, dass ich mir dann auch die Pausen einräume. Zweitens, dass ich halt auch schaue, dass es so eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Also meine Frau hat mir auch gemeckert, jetzt hast du das Studio da 3-mal umgebaut, hättest mal vorher ein bisschen besser nachgedacht, wir hättest vielleicht eine Iteration weniger getan, ja. Und das Dritte ist halt auch für die Leute da draußen, die Menschen mitzunehmen um einen rum. Bei mir war es zum Beispiel auch so, ich hatte eine Webseite, die sah halt aus wie so ein bunter Sammelkasten auf einmal. Und die Leute haben überhaupt nichts mehr verstanden. Und dann habe ich gesagt, gut, mitten in der Krise, jetzt investierst du, habe mir eine richtig krasse Agentur geholt. Es hat mich richtig Kohle gekostet, die ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht hatte. Aber jetzt ist das Ding da und es fühlt sich jetzt alles an wie aus einem Guss. Und auf einmal macht alles Sinn, auf einmal setzt alles zusammen, es hakt so ein. Und siehe da, kriegen wir viel mehr Anfragen für Werbung in unserem Podcast. Ja, der Aufschlag ist viel besser. Alle, die ich jetzt anfrage für eine Podcast-Aufnahme, sagen alle ja. So, das ist halt so ein Ding. Ne? Manchmal gibt es auch so Strömungen. Deswegen, ich werde dich hinterher nach deiner Astrologin Kontakt mal fragen. Das interessiert mich auch gerade. Ich bin eigentlich nicht so der Horoskope-Typ, aber habe auch so den Eindruck, komische Tendenzen gibt es da schon, dass Leute, die im gleichen gleiches Sternzeichen geboren sind, dass die so Aspekte gemein haben. Ja? So.
Erlaub mir eine Frage. Also du bist auch der Meinung, oder wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, du nimmst ja auch selbst Coaches beziehungsweise Unterstützer, Unterstützerinnen mit an die Hand, um zu wachsen, um weiterzukommen?
In Unmenge, Bettina, in Unmenge. Also ich werde bestimmt mit dir auch mal zusammenarbeiten, wenn du denn auch magst und mich lässt. Und ich habe das ehrlich gesagt, sagen wir es mal so, ich habe früh begonnen, ich habe mir sowas wie Therapie angeguckt. Weil bei mir war es so, ich habe irgendwie, als ich Jugendlicher war, habe ich mich schwer gefunden, irgendwie schwer getan, eine Freundin zu finden. Es hat mich gewurmt. Ich kam aber auch aus einem schwierigen Haushalt. Und dann habe ich halt so auch dieses typische Überarbeitungsthema gehabt wie du. Also als ich das Thema Beziehungsfindung irgendwie gelöst hatte, kam so das Thema Burnout-Gefahr auf. Ich war auch so einmal kurz davor. Und ich habe halt mal so gemerkt, Therapie war mir immer zu slow. Das hat mich immer genervt. Ich saß immer so mit tippelnden Füßen und habe gesagt, so, können wir hier bitte mal einen Plan reinbringen? Heute reden wir über Mama, morgen über Papa, dann über Kindheit, dann über Schule. Und so, dann kommen wir in 3 Wochen kommen wir dann an bei Beruf. Ist okay? So, und dann guckte mich die Therapeutin mal und sagt so, nee, wie geht's uns denn heute? Und dann dachte ich so, Alter, seriously. So, ich weiß nicht, ob es manchmal mit Privat versus Kasse zu tun hat, weil als jemand bei einem privaten Therapeuten war, war es schon wesentlich mehr Zug zum Tor. Und dann kam so die nächste Ebene auf Coaching. So, und dann war das erste, ich hatte halt einen Leadership-Coach, den ich irgendwie kennengelernt habe, der mich so, mit dem wir viel gearbeitet haben. Und dann baute sich das von da aus immer weiter aus. Also, ich habe ja eben schon erzählt, ich habe mich irgendwie zum Thema Kleidung coachen lassen. Ich habe mir jetzt, meine Frau hat mich gesagt, ob ich ein bisschen bescheuert bin. Ich habe mir eine neue Unterschrift designen lassen von so einer, das ist jetzt nicht richtig Coaching, aber das ist auch so, weißt du, so ein Findungsprozess, wo ich so dachte, ja, aber ich unterschreibe immer so Kacke. Und das habe ich, weißt du, das habe ich mit 16 oder so mir überlegt. So, heute bin ich irgendwie 40. Wie soll mir das noch gerecht werden? So, da kann man sich doch auch selber da drin wiederfinden und so. Und lustigerweise sind manchmal ja auch Leute Coaches, wo man es gar nicht so erahnt. Also ich finde nicht jeder, der sich irgendwie auf die Fahne schreibt, ich bin jetzt systemischer Coach, nur der darf coachen, sondern zum Beispiel einer meiner größten Coaches ist gleich mein Gesangslehrer. Ich habe irgendwann mit Gesangsunterricht angefangen, weil mir das einfach Spaß macht und es zeigt, dass ich es auch ganz gut kann, lustigerweise. Bei Gesang ist es so, du singst nicht gut, wenn du psychisch blockiert bist, also wenn du dich irgendwas im Kopf rumträgst. Und das war dann gerne mal so, dass der am Anfang sagte, ja, sag mal, du guckst so angespannt hier, deine Falte zwischen den Augen, die ist wieder so dicht, so, was ist denn los? Und dann erzähl dich. Und sobald es raus war, ging es irgendwie besser. So, und deswegen, also ich bin da ein großer Verfechter davon. Und was ich auch ganz intensiv tue, was ziemlich selten zu sein scheint, die Leute feiern das aber irgendwie immer in meinem Umfeld. Ich rede oft mit Leuten. Also wenn mich Dinge beschäftigen, dann rufe ich einfach Menschen aus meinem Umkreis an. Das ist für die schon mal ein Schock, dass jemand noch anruft. So nach dem Motto, warum schickst du keine Sprachnachricht? Oder da sagst du vorher nicht Bescheid, dass du anrufen willst. Und dann rede ich mit denen darüber. Und dann rede ich über dasselbe Thema mit 4, 5, 6, 7 Leuten und rufe die an oder schicke denen eine Sprachnachricht und so. Und ich merke, ich verarbeite über Sprechen ganz viel.
Ja,
so.
Das ist ganz viel bei hochsensiblen Scannern. Eine Kundin von mir, die ist Juristin, echt richtig cool, glaube auch keine typische Juristin. Also sie war vor 2 Jahren war so Kundin, die hat mal wirklich dazu was Cooles gesagt. Tina, ich muss das alles meinem Freund erzählen. Der muss auch gar nicht die ganze Zeit da sitzen. Der kann dazwischen mal weggehen, kann Bier trinken gehen, der muss nur wiederkommen. Aber wichtig ist, dass ich darüber reden kann. Und danach macht das bei mir auch so Ping, weil mein Freund dann auch immer so da sitzt und ich sehe schon in den Augen, oh, jetzt erzählt sie wieder irgendwie so. Und dann auch in dieser Schnelligkeit und. Und ich will danach auch gar kein Feedback haben, wo ich sage so, nee, weil bis ich das fertig erzählt habe, hat sich das bei mir im Kopf strukturiert und dann ist gut.
Ja, ich sage da immer therapeutisches Reden zu. Es gibt auch therapeutisches Schreiben. Ich habe früher oft Schlafprobleme gehabt. Vielleicht kennt ihr das auch. Meine Mutter hat das immer Kopfkino genannt. Wenn ich im Bett liege und habe volles Kopfkino, geht voll der Film ab. Ich habe alles schon durchgeplant. Scheiße, was passiert morgen? Was ist, wenn dies? Was ist, wenn das? Was ist, wenn jenes? Das habe ich erst in den Griff gekriegt, als ich bei den wirklich harten Dingern angefangen habe, mir das aufzuschreiben. Mittlerweile habe ich sowas lustigerweise gar nicht mehr. Ich kann wunderbar schlafen, auch ohne, dass ich es aufschreibe. Selten halt mal. Und ansonsten ist es so, genau wie du sagst, therapeutisches Reden. Manchmal erkläre ich meinem einen Teammitglied hier, dem Martin, sage ich, du Mann, guck mal, ich will das und das machen, so und so, wie würdest du denn das lösen? Und wenn ich es ihm erzählt habe, bin ich schon selber auf die Lösung gekommen, weil ich dachte, ah ja, klar, danke. Danke, danke. Und er so, ja, ich habe gar nichts gemacht, aber ja, doch, 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 du hast mir voll geholfen. Und das sind ja irgendwie ganz, ganz faszinierende Momente. Und weißt du, das Ulkige ist ja auch, ich bin in meinem Beruf echt erfolgreich und auch wirklich krasse Leute setzen sich mit mir zusammen, wo man ja manchmal denkt, warum denn eigentlich? So, du hast eine Firma, wo du der Chef von 40.000 Menschen bist, du hast irgendwie, keine Ahnung, 4 Milliarden Euro auf dem Konto. Was genau ziehst du gerade daraus, dass du dich mit mir unterhältst? Und also ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz uninteressant, das ist mir schon ganz klar, aber ich habe halt wirklich auch gemerkt, dieses Zuhören, dieses Reden können, dieses Relaten, weil es ist ja bei mir beides. Also ich versuche ja immer nicht nur zu senden, sondern auch zuzuhören. Ich bin total neugierig. Ich könnte manchmal der Putzfrau, ehrlich gesagt, könnte ich die fragen, wie die hier irgendwie, welche Reinigungsmittel die mischt, um die Flecken weg. Selbst sowas interessiert mich. Ich bin einfach unfassbar neugierig. Und wenn du halt mit Leuten auf so einem Niveau zu tun hast, wenn die dann halt auf jemanden treffen, der ihnen A, gerne zuhört, neugierig ist, B, schnell im Kopf und versteht, was sie da sagen und dann die richtigen Fragen stellt, dann ist es für die auch unglaublich stimulierend. Also als ich Dale Carnegie gelesen habe, hier dieses, wie man Freunde gewinnt, da sind mir auf einmal ganz viele Sachen klar geworden, warum das verfängt, ja. Und deswegen, ich freue mich immer darüber, dass ich so ein hochsensibler Scanner bin, weil ich da so viele Vorteile habe. Und wenn ich jetzt lerne, wie ich das auch noch kanalisieren kann, super.
Hm. Aber das stimmt mit diesen, ich sage mal besonders, wie würden andere sagen, so wichtigen Leuten. Also mich hat das früher, als ich nur im Management war, mich hat das jetzt auch nicht interessiert, habe ich da einen strategischen Einkäufer, habe ich irgendwie mit dem CEO zu tun oder einfach nur mit einem ganz normalen Mitarbeitenden. Und das ist halt, wenn du da auf Augenhöhe bleibst, interessiert bis echtes Interesse bekundest, weil das geht ja in der heutigen Zeit, finde ich persönlich, total verloren, dieses echte Interesse. Weißt du, das wird so rausgehaut, und wie geht's? Interessiert doch gar keinen. Ich habe früher mal gesagt, am liebsten geht's mir gut. Wollen Sie es wirklich wissen?
Bei mir ist diese Frage der Türöffner für ganz viel Magie. Wann immer ich mit jemandem ein Sales-Gespräch geführt habe, weiß ich, verkaufe mir die Podcast-Werbung, sage ich, und wie geht's dir? Und dann sagt er irgendwas und dann habe ich sofort, weil das ist ja auch sofort relatable, weil die Leute, als Deutscher antwortet man ja was Vernünftiges. In Amerika fand ich es ganz krass. Hey, how are you? Oh, I'm fine. How are you? Thanks, I'm fine too. Okay, was kann ich eigentlich für dich? Ich denke so, kann man sich irgendwie auch sparen, das Internet so. Aber als Deutscher, achte mal drauf, ein Deutscher antwortet da echt drauf oder auch eine Deutsche, ja. Dann sagst du so, ah, oh, ja, ist ein bisschen anstrengend. Meine Tochter, die zahnt gerade und deswegen schlaft finde ich so gut. Und ich meine, was für eine Einladung bitte. Dann bin ich sofort dabei und sage, ey, das kenne ich auch noch. Bei meinem Kind war das so und so. Und hast du mal das und das? Nee, habe ich gar nicht. Guter Tipp. Wie machst du das? Ah ja, so zack, zack, zack. Und schon bist du in diesen Dialogen drin. Und ich meine, verstehe mich richtig, ja. Ich bin ja immer der Meinung, wenn ich mit solchen Top-Level-CEOs da zusammenkomme, bin ich der Meinung, das ist schon irgendwie, also ich darf da schon sein. Das ist schon okay. Und ich habe es auch mal wie du gemacht. Ich habe immer alle geduzt. Weil das hat ja so einen Effekt, die oben sind, die holst du ein Stück weit runter auf dein Niveau, wenn du ihnen jetzt unter sozusagen hierarchietechnisch unter ihnen bist. Und die unter dir sind, die holst du aber auch nach oben. Das heißt, du hast dann auch irgendwie was, dass du die Leute mitnimmst. Und ich meine mal ganz ehrlich, ich krieg's ja immer mit, wenn du dir mal so einen großen Konzern vorstellst. Und dann stellst du jetzt die Quarantäne vor und dann kommt da irgendwie der Vorstandschef rein, schnappt sich da auch seine Currywurst, setzt sich hin. Da traut sich ja keiner, sich an den Tisch zu setzen. Ich meine, wie skurril ist das denn? Und er kriegt ja in seinem eigenen Unternehmen auch nichts mit, weil er so eine Filterblase um sich rum hat. Das heißt, die Leute trauen sich ja gar nicht, dem was zu sagen. Das ist ja der Chef vom Chef vom Chef vom Chef, so ungefähr. Und ich sehe das so wie du, ja, alles auf Augenhöhe, immer mit Herz und immer ehrlich und offen. Ich finde, dann sind aber auch nur so ein paar Dinge irgendwie wichtig. Und deswegen sage ich, wenn ich das von dir gehört habe, dann macht es im Nachhinein alles so Sinn in der Rückschau. Weil ich meine, es gibt ja immer noch andere Journalisten, die mit mir in so einem Raum sind. Und trotzdem tausche ich hinterher mit dem die Handynummer aus. Oder wir verabreden uns zu einem Podcast. Warum ist das so? Und ich finde, da gehören ja mehrere Sachen auch dazu. Also was Vertrauen angeht. Wir haben Leute Sachen erzählt, da wären Millionen Euro vielleicht über den Tisch gegangen, wenn das rauskäme. Oder Leute wären gefeuert worden. Und ich habe immer gar nicht verstanden, warum. Und mir ist halt aber immer wichtig, dass ich mit Informationen auch respektvoll umgehe. Also du hast, glaube ich, auch schon mal öfters gesagt, so Gerechtigkeit ist zum Beispiel auch so ein Thema und Fairness und so. Naja, und dann kommt halt so ein Potpourri zusammen. Ja? Aber ich schweife hier ein bisschen ab und es soll jetzt auch nicht nur so wie die Selbstbeweihräucherung hier klingen.
Ja, das ist aber schon, wie du sagst, also Menschen merken einfach, ob du ein echtes Interesse hast, ob du Tiefgang hast. Und das höre ich ganz oft, als jetzt auch von meinen Kunden, dass die sagen, ja, mir öffnet jemand total schnell sein Herz. Ja, weil das Menschen spüren. Also wenn du das, du strahlst es einfach aus. Ich habe bei mir auch so auf dem Weg in die Selbstständigkeit, ich habe ja auch 1,5 Jahre rum überlegt, meine Güte, ey, was kann ich denn jetzt gut? Kann ich nach 17 Jahren gut verkaufen? Nee, ich finde Verkaufen irgendwie zumindest dieses Pushy-Pushy-Verkaufen und Hard-Selling und Einwandbehandlung und Vorwandbehandlung, da kriege ich ja grillgelbe Pickel. Aber es ist natürlich über die Beziehungsebene. Das ist, wo ich mir dachte, so, da habe ich aber 1,5 Jahre rumgedacht, was kann ich gut? Ich kann gut mit Menschen. Und da drin sehe ich auch meine Berufung. Und dann kannst du Berufung Leber machen, überall da, wo du einfach viel mit Menschen zu tun hast, wenn du Menschen motivieren und begeistern kannst, wenn du eine Authentizität ausstrahlst, also nicht so dieses Aufgesetzte, was ja viele auch gerade im Business machen. Und das mögen Menschen, dann öffnen die sich. Und früher im Vertrieb höre ich das auch, Gott, ab und dann musstest du ja doch irgendwie Akquise machen. Und da habe ich mir auch irgendwie mal so einen locker, flockigen Spruch irgendwie ausgedacht. Jetzt, die rufen ja nur an, weil sie mir was verkaufen wollen. Das ist eigentlich richtig. Also, weil sonst würde ich mir die Mühe nicht machen. Aber bevor ich ihnen was verkaufen kann, müssen wir uns ja erstmal treffen und kennenlernen, damit ich für mich weiß, um zu wissen, ob ich ihnen überhaupt was verkaufen kann oder vielleicht auch möchte. Das wissen wir ja beide nicht. Und das waren so Türöffner, wenn du dann so direkt auf die Beziehungsebene gehst oder auch hören. Ne? Wenn du jemanden am Telefon hast, kannst du ja nur zu 86% rein über die Stimme erfassen. Und das macht auch den Unterschied. Und diese emotionale Intelligenz, wie ich sie immer nenne, die haben halt hochsensible Scanner. Also diesen Flavor, das hast du oder du hast es nicht.
Also mir kommen gerade so zwei Videos in den Kopf, die ich vor kurzem gesehen habe. Das eine war Jeff Bezos, wo er so gesagt hat, so wenn du das weißt, dann wirst du reich. Und das war genau das, was du gerade geschrieben hast. Auf Englisch war das ein netter Gleichklang. Er hat gesagt, it's not about the career, it's about the calling. Und mit calling meinte er sowas wie die Berufung. Also es ruft nach dir, dass du etwas Bestimmtes tust. Ich habe das mit Sebastian Krumbiegel von den Prinzen nochmal gehabt. Der hat gesagt, so wenn du das machst, was dir Spaß macht, das war bei mir halt Popstar sein und singen, dann bist du einfach richtig gut drin, weil du es halt richtig gerne machst. Und neulich hatte ich einen Unternehmer im Podcast, der hat auch gesagt, ich mache so eine Reihe mittlerweile, 5 Dinge, die ich gerne schon mit 20 gewusst hätte. Und eins der Dinge war, verfolg nicht die Ziele anderer. Und der meinte, wenn du den Zielen anderer folgst, so Stichwort, also ich muss in die Bank, ich muss gut verdienen, ich brauche ein Auto, ich brauche ein Haus und so weiter, dann wird auf einmal alles so Arbeit und fühlt sich so anstrengend an. Ja? Während sich alles leicht anfühlt, wenn du was machst, was dein Calling, deine Berufung ist. Und das zweite Video, was mir in den Kopf kam, war Jordan Belfort von The Wolf of Wall Street, der Film mit Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese gedreht. Der hat ja hier immer so diese Penny-Stock-Aktien verkauft. Übelst betrogen, die Leute. Und dann gab es ja immer so diesen Einstellungstest, so hinter so einen Stift, und die Kamera hat gesagt, sell me this pen, verkauf mir diesen Stift. Und das habe ich vor kurzem ein Video gesehen, und als ich das gesehen habe, war mir sofort klar, was natürlich ist. Wie verkaufst du denn den Stift? Du sagst nicht, der ist irgendwie super günstig oder hochwertig fabriziert oder die Farbe hält länger oder er liegt gut in der Hand, sondern du fragst das Gegenüber. Du musst über Fragen eigentlich verkaufen. Schreibst du eigentlich mit einem Stift? Wie schreibst du denn? Bist du Rechtshänder oder Linkshänder? Hast du eine Farbe sozusagen? Schreibst du über schwarz oder blau? Hast du da irgendwie einen Favoriten? Ah, okay. Und dann kommst du ja an den Punkt, wenn du überhaupt erstmal verstanden hast, was das Gegenüber möchte, dass du dann überhaupt sagen kannst, ist das jetzt hier ein Match oder nicht. Deswegen, ich sehe das genauso wie du. Diesen EQ und den IQ, also den Intelligenzquotienten und den emotionalen Quotienten, dass wenn die im Gleichklang sind, da passieren schon spannende Dinge, weil ich habe Leute bei mir erlebt, also ich weiß, ich habe einen Unternehmer, der ist auch so 700 Millionen schwer oder so, wenn ich mich mit dem zusammensetze, danach hast du so einen Kopf, ich liebe den, das macht total Spaß, ist total stimulierend, aber der ist halt brutalst auf der IQ-Ebene. Und du brauchst aber auch diese EQ-Ebene, um irgendwie die Leute mitzunehmen, ja. Na gut, er hat 700 Millionen verdient, also ein bisschen was wird er davon wohl auch haben, ja.
Ja, und das ist es, was ich bei hochsensiblen Scanner sehe, zum einen von einem intensiveren Intellekt herzukommen, und das Ganze mit in Kombination mit der emotionalen Intelligenz. Und das macht dich halt echt zu einer Rakete.
Ich habe gerade so gedacht, vielleicht ist das sogar auch noch so eine retrospektive Einsicht. Meine Frau hat mich früher mal aufgezogen, weil es war oft so, wenn wir früher mit der Firma essen gegangen sind, ich wollte immer in den gleichen Läden essen gehen und habe relativ das Gleiche bestellt. Auf der anderen Seite mag ich aber total die Veränderung. Also ich erfinde mich dauernd neu, probiere dauernd neue Sachen aus, lass mir hier was beibringen, dort was beibringen. Wahrscheinlich war das so, dass der Hochsensible gesagt hat, so nee, ich weiß, dass die Suppe da gut schmeckt und in den anderen drei Läden müsste ich es erst ausprobieren, während sozusagen so diese Selbstveränderung halt der Scanner ist, ja.
Ja, es braucht Struktur und Abenteuer gleichermaßen. Also der hochsensible Anteil ist ja auch eher so routinemögend. Und der Scanner lebt halt das Abenteuer, das Spontane. Mit dem Spontanen kann der hochsensible Anteil ja auch nichts anfangen. Wo du sagst, so was, ich habe mich jetzt halt darauf eingestellt, dass wir uns heute Abend da und da treffen und da essen gehen. Und was, jetzt soll das irgendwie anders sein? Ich soll woanders hingehen zum Essen? Das ist schon mal irgendwie, also wo ich bei mir auch denke, so, boah, nee, also das ist ja maximal unflexibel. Aber das ist dann auch echt der hochsensible Anteil, der sagt so, nee, da habe ich mich jetzt drauf eingestellt und da kann ich jetzt nicht umdenken.
Also ich habe so ein schönes Bild, wo es bei mir manchmal ganz gut deutlich wird. Ich brauche so eine Grundstruktur, aber auf dem Level, was dann drauf ist, bin ich gerne flexibel. Freiheit ist bei mir ein extrem hoher Wert. So, ja. Und das Beispiel, was ich immer habe im Haushalt ist, meine Frau sagt halt immer, ich räume nicht so gern auf. So, das ist sozusagen dieser Flexible. Aber wenn ich aufräume und die Grundstruktur, die ich drunter lege, die ist dann immer so 3 Oktaven super krass. Also wenn man so seinen Küchenschrank aufmacht, wenn ich so unsere Tupperdosen da irgendwie organisiere, dann hat alles seine Form und ich weiß genau, wo es reinkommt. Das hilft mir total, dass ich so Compartments habe, wo ich sagen kann, okay, die eckige Boxe kommt dahin und die runde kommt dorthin. Aber ich habe keine Lust, es jeden Tag ordentlich zu machen. Ja, so. Aber diese Grundstruktur gibt mir die Sicherheit, auf deren Basis ich dann halt irgendwie super gerne flexibel aktiv bin.
Mhm. Cool. Ich könnte jetzt noch ewig mit dir weiter talken.
Einen Inlandsflug soll man immer nur machen, ne? Von daher sind wir für heute am Ende.
Ein Inlandsflug, genau. Hast du so 1, 2 Tipps aus deiner jetzigen Perspektive, was du Menschen rätst, die vielleicht jetzt gerade entdecken, oh, ich könnte auch so ein bunter Vogel sein, wie die zwei, die sich da gerade unterhalten?
Also das eine Thema ist, finde ich habe immer geliebt, dass einer meiner Kernwerte war, Regeln nicht zu akzeptieren, wie sie sind. Weil das ist so ein Druck unserer Gesellschaft. Wir kriegen so bestimmte Sets halt irgendwie aufgedrückt und alle machen es so. Und wenn man ausschert, denkt man, dann ist man irgendwie verkehrt. Das hatte ich nie und das finde ich ist irgendwie, glaube ich, eine super wertvolle Eigenschaft, die mir sehr geholfen hat, bereit zu sein, auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Ja, weil das ist ja irgendwie immer so. Das ist so, es gibt, glaube ich, von, war das Monty Python oder so, gab es doch mal so dieses Video, da siehst du so eine Gruppe von Menschen, wir sind individuell und einer meldet sich, ich nicht. Und es hat so eine super charmante Ironie. So, und ganz ehrlich, die meisten wollen es anders machen, viele trauen sich so nicht. Sollte ich diesen Mut zu nehmen, den finde ich wertvoll. Und das Zweite, was ich noch mitgeben möchte, da hätten wir heute, glaube ich, noch eine Dreiviertelstunde drüber reden können, ist, ganz viele Menschen, die heute hier zuhören, sind wahrscheinlich nicht in dem Genuss, dass sie selbstständig sind und selbst über ihr Leben entscheiden können, sondern sie sind vielleicht angestellt und damit gewissen Zwängen unterworfen. Und da möchte ich gerne auch einfach mal so die Anregung geben, traut euch das auch mal zu challengen, also mal zu schauen, wie weit ihr die Grenzen, die ihr da habt, ausdehnen könnt. Und vielleicht sich auch mal den Gedanken, den Mutigen zu wagen, wie könnte es denn aussehen, wenn ich was komplett Eigenes mache? Muss ja nicht immer Selbstständigkeit heißen, kann ja manchmal auch einfach heißen, das Berufsbild wechseln oder. Bei mir ging es damals so, ich bin halt lustigerweise in der Startup-Szene gestartet, kam dann in das andere und ich habe gedacht, ich spinne. Ich dachte so, wie hier sieht man sich und wie so Krawatte tragen, warum? Ich sehe viel besser aus ohne, was ist denn mit euch? Wir machen das jetzt so, weil der Chef das sagt, sollten wir es nicht so machen, wie es am besten ist. So, und sich das mal zu erlauben, auf den Prüfstand zu stellen, in kleinen Schritten, die einem gut tun. Vielleicht ist das noch so ein zweiter wertvoller Tipp.
Ein schönes Schlusswort, lieber Joel. Ich danke dir vielmals, dass du heute dabei warst und mitgewirkt hast.
Danke dir und alle ihr da draußen hier. Lasst mal eine schöne Rezension da für die Bettina, dass auch mehr Menschen das noch entdecken. Ne? Je höher der Podcast rankt, desto besser. Also 5 Sterne und einmal eine Rezension schreiben. Danke dir, Bettina.
Ich habe dich nicht für diese Werbung jetzt bezahlt. Okay, aber vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hinterlass mir sehr, sehr gerne ein Like bei Apple, iTunes oder Spotify. Teil die Folge gerne mit Menschen, von denen du denkst, dass sie für sie von Interesse sein könnten. Ansonsten sage ich wie immer, danke fürs Zuhören. Ciao unter die. Alles Liebe, deine Bettina.